Kapitel 28. Letzte Woche hatte ich es schwer. Das Thema war schwer. Ich hatte es schwer. Und ich glaube, ich habe es euch auch schwer gemacht. Und ich bin von Natur so, dass wenn ich empfinde, und das ist subjektiv, dass eine Mauer da ist, dass ich nicht durchkomme und dass die Luft zäh ist, dann versuche ich es mit Emotionen. Und das ist gar nicht gut. Bitte vergib mir, wo ich es tue. Ich habe selber Mühe damit im Nachhinein. Ich ringe tagelang mit Depressionen und Anfechtungen. Das ist nicht so, dass ich mich dann nach der Verkündigung hinsetze und finde, Mann, war das toll. Überhaupt nicht. Ich tue mein Bestes und ich hoffe, dass Gott da durchspricht. Das ist meine Hoffnung. Und das ist der einzige Grund, warum ich hier sitze. Das ist meine ganze Hoffnung, dass Gott mein und dein Herz erreicht in der Verkündigung. Und er spricht auch mit mir, während ich predige. Ich bin ein Schaf wie du. Klein, rund, langsam, dumm, ängstlich, aber rund und süß und weiß, reingewaschen durch sein Blut. Die Botschaft ist hart wie ein Hammer. Die Botschaft ist wie ein Schwert. Es durchdringt unsere Seele und trennt zwischen Seele und Geist und sagt uns das, was wir hören müssen. Und das ist nicht immer schön. Und wo es hart ist, ist Gottes Gnade dennoch viel größer, viel, viel größer. Es umgibt dein Versagen. Er ist ein Gott, der dich hält in seine ewigen Armen. Ein Gott, der dich liebt. Und das werden wir sehen heute in Kapitel 28, in diesem Bild. Wir haben jetzt die ganze Zeit mit Gegenständen, mit Möbeljahr in der Stiftshütte zu tun gehabt. Wir haben auch mit der Stiftshütte selbst, mit diesem Zelt zu tun gehabt. Und wir haben auch mit den ganzen Utensilien. Und wir haben gesehen, wie das Jesus widerspiegelt auf eine Weise, dass mich und hoffentlich dich begeistert. Und das ist oft mein Problem hier vorne. Irgendwas brennt in mir. Ich möchte es in Worte fassen und empfinde, ich versage jedes Mal. Ich kann es nicht. Gott ist so viel größer und so viel schöner, als wir uns jemals vorstellen können. Er ist ein lieber Papa, der alles kann und alles ist, was wir jemals brauchen werden. Kapitel 28 von 2. Mose. Dennoch ist er ein Papa, ein Vater. Und Vater und Mutter sagen immer, du sollst, mein liebes Kind, mach es so oder so. Die Philosophie der antiautoritäre Erziehung ist genauso wie Kommunismus zusammengebrochen. Da sind Lügen der Menschen. Ein Papa sagt seine Kinder, die eben langsam und leichtsinnig, sogar manchmal dumm sind, sagt ihnen klar, wo es lang gehen soll. Bei Gott gibt es kein Kuddelmuddel. Bei Gott gibt es nicht mehrere Meinungen. Gott ist Wahrheit, er ist wahrhaftig, er ist weise und er weiß alles, hat alles geschaffen, was wir sehen können und ist alles, was wir brauchen. Er redet klar, Klartext. Und hier fängt dieses Kapitel an mit, du sollst. sagt der Mose, dein Bruder Aaron, du sollst Aaron, deinen Bruder, und seine Söhne zu dir herantreten lassen. Hey, Mose, ich hab's schwierig mit meinen Brüdern, sie herantreten zu lassen. Und das machen wir auch nicht so. Ihr könnt in eine Woche kommen, das ist nicht so bei uns. Eigentlich häufiger ist es so, dass ich herantrete zu meinen Brüdern. Der Erste soll alle Diener sein. Das ist die Grundlage. Aber dennoch, Autorität ist nötig. Ohne Autorität entsteht Chaos. Das geht einfach nicht. Und Autorität ist nicht Lieblosigkeit. Autorität widerstrebt den Menschen, aber es ist Liebe im reinsten Sinne des Wortes. Ich bin meine Frau treu und in vielen Dingen ja auch gehorsam, weil ich sie liebe. Und wenn ich es nicht wäre, dann würde sie auch wissen, dass ich sie nicht liebe. Und es geht auch andersrum in unserer Beziehung zueinander. Und so ist es mit Gott. Er redet Klartext mit mir, weil ich ein gefallener Mensch bin. Ich lebe im Nebel und ich brauche die Sachen klar. Und deswegen ist sein Wort wie ein zweischneidiges Schwert. Und du sollst es nicht böse. Du sollst es nicht alt. Du sollst es nicht Diktatur. Du sollst es Autorität, die wir unbedingt brauchen als Menschen. Und seine Söhne zu dir herantreten lassen aus der Mitte der Israeliten. Der hat da bestimmte Menschen erwählt und nicht, weil sie besser sind als andere Menschen. Sie haben lediglich eine andere Funktion. Sie haben ein Amt. Und es können eben nicht alle alles machen, sondern es gab bestimmte Männer, die er gesehen hat für diese Aufgabe. Und er hat sie gesehen und er hat sie berufen durch Mose. Nicht Mose und nicht das Volk. So rum ging es nicht. Die sollen herantreten aus der Mitte der Israeliten, dass er mein Priester sei. Und hier geht es um diesen Text, wie gesagt, um Priesterschaft und den Priester, ja, um den hohen Priester und seine Brüder und die Leviten. Dass er mein Priester sei. Dann in Vers 2 sagt er wieder, du sollst Aaron. Mein Sohn, ich möchte gern, dass du das tust und ich möchte auch gern, und es muss sein in manchen Situationen, ich möchte, dass du das so machst, wie ich es dir sage, damit du Zeit sparst, damit du Kraft sparst. Habt ihr schon mal eine Anweisung, wie heißt das, eine Anweisung von Gerät oder Ikea-Schränke? Okay, Ikea-Schränke, weiß ich doch, ich brauche die Gebrauchsanweisung nicht. Mutter, lass mich in Frieden. Ich habe Tischler gelernt. Ich schaffe das schon. 3 Stunden geschraubt, alles fertig, in Anführungsstriche, und eine Leiste fehlt. Och, das ist ja nett. IKEA ist nicht nur günstig, sondern auch noch freundlich. Die geben uns Ersatzleisten. Bis die Mutter versucht, die Tür aufzumachen, und die fällt ihr entgegen, weil die eine Leiste fehlt. Was muss ich tun? Alles wieder auseinander ausbauen? Und nochmal von vorne. Wenn ich das nur getan hätte, wie IKEA das gesagt, die wissen es besser. Die haben es erfunden. Der Mensch ist von Gott erfunden, ist eine Erfindung Gottes. Und er weiß, wie er tickt und funktioniert. Und die Kaffeemaschine kann nicht Jakob sagen, was er tun soll, sondern Jakob sagt die Kaffeemaschine, wo es lang geht. Einer mit Jakobs Kaffee. Ich will mich nicht zu lange in dieser Sache aufhalten, nur ich empfinde, es ist unheimlich aktuell, dieses Thema. Es ist brisant in der christlichen Szene. Ist Gott autoritär? Ist er ein Herr und Herrscher? Esser, Schöpfer und Erhalter. Oder sagen wir uns, nee, wenn Sie alles locker sehen. Wir Christen sind frei, wir machen, was wir wollen. Bei dem Priester kam ja das Problem. Gott müsste sagen, ich habe dich genommen, der Volk muss das wissen. Ich habe dich erwählt und ich habe dir ein Amt gegeben. Und mit diesem Amt hast du Autorität, zu opfern und zu lehren. Du bist zwar für den Volk da, aber nicht vom Volk berufen. Und das ist ganz klar hier im Text. Macht einen Sprung zu Vers 36. Guckt mal, was er auf dem Stirn, da sehen wir gleich auf dem Bild, auf dem Stirn hat er so ein Stirnband, wie wir sie heute tragen. Gerade jetzt im Winter beim Skifahren. Da war ein goldenes Schild hin dran. Du sollst auch ein Stirnblatt machen aus feinem Golde und darauf eingraben, wie man Siegel eingräbt. Heilig dem Herrn. Dem Herrn geweiht. Dein Wille geschehe. Deswegen ist der Priester da. Nicht das, was das Volk will. Lasst uns mal gucken. Matthäus Kapitel 17. Der Teufel versucht uns die ganze Sache mies zu machen, indem dass er dir sagt, wenn du dich bekehrst, musst du alles machen, was Gott sagt. Und Gott ist ein Miesmacher. Das ist die größte Lüge, die es überhaupt gibt. Ich war noch nie so glücklich. Ich war noch nie so erfüllt. Ich war noch nie so gesegnet. Ich war noch nie so erleuchtet. Erst als er mich gesucht und gefunden und erlöst hat, dann erst, seitdem er mein Herr ist, sehe ich die Dinge, wie sie sind. Aber der Teufel sagt ja nicht, nee, ich bin jetzt frei. Ich bin frei, meinen Körper nicht zu vergiften. Ich bin frei, die Dinge zu genießen, die Gott mir gegeben hat, die gut sind. Nicht die Verdrehungen davon, nicht die Perversionen, sondern das Reine im Ganzen, das Schöne innerhalb der Ordnung Gottes, das ist herrlich. Das ganze Leben, ich sage das mal ganz heftig, das ganze Leben ist ein Orgasmus. Ist herrlich. Ständig in die Höhe leben, mit Gott. Überwinden, siegen, mit und in und durch ihm. Matthäus 11, Vers 16. Er sagt in Vers 15, wer Ohren hat, der höre. Hier ist eine Auseinandersetzung. Johannes hat das so gemacht und du hast das so gemacht. Johannes, er hat sich mit Viecher, Leder bekleidet und hat Heuschrecken gegessen. Tun wir heute auch auf der Pizza, kannst du haben. Und du kommst und säufst. Wer meint, dass Jesus kein Wein getrunken hat? Und es gibt manche fromme Amerikaner und auch andere, die sagen, oh, Wein ist Sünde. Nee, der Mensch ist sündig, Wein ist nicht Sünde. Das ist, wie der Mensch damit umgeht. Der Mensch verdreckt den Wein. Der Mensch verdreckt Sexualität. Sexualität ist wunderschön, rein, ist von Gott geschaffen. Wein auch, feiern auch, tanzen auch. Reichtum auch, werden wir sehen. Es ist alles gut und von Gott gewollt. Nur wir beschmutzen das. Kaum haben wir das angefasst, dann ist es dreckig. Und du kommst und trinkst. Klar hat Jesus Wein getrunken. Klar hat er Wein gemacht und nicht Traubensaft. Klar sollst du nicht saufen und ein unordentliches Leben führen. Und wenn du eine Aufgabe hast, wollen wir sagen, ein Amt als Priester und meinst, aus diesem Grund will ich nicht trinken wegen meiner Brüder. Amen, Halleluja, das ist gut. Wenn es ein Opfer ist, Aber Gott hat es niemals als Gesetz gegeben. Er wünscht sich, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, damit du dich nicht versuchst zu füllen mit Wein. Mit wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es gleicht den Kindern. Ihr seid wie Kinder, sagt Jesus zu den Menschen. Frauen, die Kinder geboren hatten, Männer, die 20 Jahre beruflich tätig waren, Männer, die in ihrem Beruf ausgezeichnet waren, Charismatiker, sagt er, ihr seid wie die Kinder, die auf dem Markt sitzen und rufen den anderen zu. Wir haben euch aufgespielt und ihr wollt nicht tanzen. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr wollt nicht weinen. Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht. So sagen sie, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. So sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer? Ein Freund, der Zöllner, ein Unreiner. Und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Gott, du tust das nicht, was ich will, und das passt mir nicht. Du tanzt nicht, mach meine Pfeife, und das passt mir nicht. Was wird uns gelehrt, was wir jeden, ich sage das einfach so, okay, morgen beten sollen, wenn wir wach werden? Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Nicht mein Wille geschehe, nicht mein Reich komme. Nicht mein Name werde verherrlicht, nicht dein, du. Das ist die Aufgabe eines Priesters. Und wir werden am Ende des Morgens sehen, dass wir alle Priester sind heute Morgen. Frauen wie Männer hier in diesem Raum. Wir sind Priester Gottes nach dem neutestamentlichen Bund. Du und ich, alle miteinander. Wir haben etwas zu verkündigen, etwas, was herrlich ist, etwas, was rein und gut ist, etwas, was so wertvoll ist. Es hat Gott sein Leben gekostet. So wertvoll ist es. Wir wollen das machen, wie wir wollen. Und wenn du das nicht so bist, wie wir uns das vorstellen, dann machen wir uns unsere eigenen Götter. Oh, Gottes Mann, auf der anderen Seite, auf dem Kreuz. Hier könnt ihr sehen, im Krankenhaus, Friederikenstift, Henriettenstift. Auf einer Seite ist er Mann, Dresden um, und auf der anderen Seite ist er Frau. Ist das nicht nett vom Künstler? Das finde ich schön. Da fühlt sich keiner abgestoßen. So ein schöner Gedanke, so nett. Möchte alle Menschen einschließen. Nur nach dem jetzigen Stand müsste man schon eine Alternative noch dazwischen schieben. Nicht, dass wir das Recht hätten. Ich schon lange nicht, auf Alternativen in diesem Sinn abzuschauen. Ich komme daher, ich weiß, wie es ist. Nicht den Menschen. Das, was er tut schon, ist scheiße. Aber niemals den Menschen. Wir müssen aufpassen. Und es ist alles Sünde. Ob das Fressen ist, ob das zu viel Kaffee trinken ist, ob das Gebundenheit an dein Konto ist, ob das dein Äußeres ist, pflegen, so tun, als ob du irgendwas wärst, was du nicht bist, das ist auch Lüge. Es ist alles Sünde. Es ist alles Unordnung, außerhalb der Ordnung Gottes. Aber wir wollen uns einen Gott schaffen, und ich lese aus Idea, einen Gott schaffen, den es gar nicht gibt. Und ein Gott, den es nicht gibt, kann uns nicht helfen, Geschwister. Damit ist kein Menschen geholfen. Hier zu der Darstellung Gottes Person in und durch das Wort Gottes. Okay? Wie Gott eigentlich ist. Die Bibel sagt uns, wie Gott ist. Zur Übersetzung. Ein Artikel vom Chef von Brockhaus. Dennoch ist, meine ich, objektiv, ziemlich objektiv und sachlich. Die Elberfelder Übersetzung schreibt er vorwiegend genau. Die gute Nachricht vorwiegend frei. Hoffnung für alle. Vorwiegend frei, wobei man kann sie eigentlich meiner Empfindung nach nicht einmal Übersetzung nehmen. Das sind Übertragungen, das sind Auslegungen. Einheitsübersetzung, Kompromiss, Luther-Übersetzung, gelungener Kompromiss, schreibt er. Er zitiert eine Bibelstelle. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. Das ist eine wörtliche Übersetzung. Okay? Dieser Vers kennen wir alle. Die gute Nachricht übersetzt, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, als was ich anordne, ist gut für euch. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Hier beim Wort Gottes ist es wörtlich. Timotheus, Paulus sagt uns in und durch seinen Brief an Timotheus, das Wort Gottes ist inspiriert von Gott. Es ist Gottes Atem, das Wort Gottes. Gott erzählt auch durch Bilder und diese Bilder sind unheimlich wichtig. Nicht nur sein Wort, sondern das, was er darstellt durch sein Wort. Und der Schreiber hier sagt, denn hier geht die Metapher und damit die Bildsprache verloren. Du hast doch hier nichts von Joch, nicht ein Wort. Joch wird nicht erwähnt in die Übersetzung der Gute Nachricht. Es sind viele Worte, die etwas vermitteln, aber nicht alles. Es ist ein Gedanke aus diesem Text, aus diese einige wenige Worte. Im Grunde gibt es nur einen objektiven Maßstab, schreibt er, zur Beurteilung einer Übersetzung. Das ist die Anzahl der Wörter. So enthält zum Beispiel Römerbrief im griechischen Originaltext 7066 Wörter. Der Elberfelder 8054. Bei Luther 9584, in der guten Nachricht 10.999, Hoffnung für alle 11.500. Was wollen wir? 20 Worte, die man so oder so sehen kann? Oder die 5 Worte, die der Heilige Geist ausgesprochen hat, die Paulus und die anderen, die auserwählt waren von Gott, zurück zu Mose geschrieben haben, inspiriert, gelenkt und gesteuert durch den Heiligen Geist. Was wollen wir? Wollen wir mit 5 Worten mitten ins Herz getroffen werden? Oder wollen wir abdackeln in Nebel, genauso wie wir gekommen sind? Nur das, was scharf und genau ist, bringt uns zum Umkehr. Das wissen wir doch, oder? Wenn du anfängst, deinen Kindern etwas zu erklären, unter normalen Umständen, kommen mehr und oder aber als vorher heraus, oder? Jetzt noch eins drauf. Es gibt jetzt eine neue Bibel, das ist die Volksbibel, in die es geschrieben worden von einem Martin Dreher. Er war früher bei den Jesus Freaks, ich weiß nicht, ob er eins ist, aber war. Und beim ersten Anlauf wurde es nicht veröffentlicht, also da haben sich zu viele gewehrt. Beim zweiten Mal ist es ja auch Es ist immer so. Das ist so bei uns Menschen. Läuft's an. Und hier ist, es gibt Pro und Contra. Das finde ich auch gut bei IDEA, wenn ihr mal so viel Geld habt. Abonniert das. Das ist eine gute Zeitung. Aber Hans-Georg schreibt, der ist Nachname heißt er Wünsch, er weiß, was er sich wünscht, schreibt, um es mit Luthers Worten zu sagen, wir brauchen eine Übersetzung, die dem Volk aufs Maul schaut. Keine Übersetzung, die den Menschen nach dem Maul redet. Da sind wir, wo wir hergekommen sind in dieser Diskussion. Der Herausgeber der Volksbibel fordert im Internet alle Interessierten dazu, auf ihre Übersetzungsvorschläge einzureichen. Die Frage, wie kann man übersetzen, ohne die Sprachen, aus denen übersetzt wird, zu kennen? Schreibt mir eure Meinung, wir stellen unsere Bibel zusammen. Unser Turm und wir laden unsere Redner, Timotheus, unser Turm zu Babel und wir laden die Redner, die uns das sagen, was wir hören wollen. Da ist der Wurm drin. In einem öffentlichen Projekt soll die Volksbibel so das erste Buch der Welt werden, an dem wirklich alle Welt mitschreiben und mitgestalten kann. Am Ende wird dann eine Bibel stehen, die so ist, wie sie uns gefällt. Wir lachen alle. Das ist eine schleichende Sache, sage ich euch. Und deswegen zurück zu den Priestern. Gott erwählte den er wollte. Wir dürfen uns Kinder, ihr seid nicht meine Kinder, Geschwister, Brüder, Schwestern. Wir dürfen uns nicht innerlich wehren. Wenn sich da etwas in dir wehrt, gibt es ein Problem. Wem Gott gehört, gelenkt und gesteuert ist durch den Heiligen Geist, der will sich was sagen lassen. Der sucht und will hören. Kein Wunder, dass wir nichts hören, wenn wir die Bibel aufschlagen, weil wir unsere eigene Meinung haben. Wir haben vorher schon unsere Entschuldigungen und Ausreden, unsere eigene Auslegung. Kein Wunder, dass er nicht spricht. Der Heilige Geist. Kinder, kleine Kinder können das Wort Gottes im Urtext verstehen, behaupte ich. Wer ist unser Lehrer? Der Heilige Geist. Traut ihr das Gott zu oder nicht? Ich schon. Und ich habe es schon gesehen und erlebt, schon oft. Schon oft, dass Kinder mir Dinge erklärt haben aus dem Wort Gottes, die ich nicht verstehen konnte. Meine eigenen Kinder tun es, kommen und erzählen mir, was sie gesehen haben, während sie erleuchtet wurden vom Heiligen Geist und Gott ihnen Dinge deutlich gemacht hat. Die ganze Woche kommen Leute aus der Gemeinde und sagen mir Dinge, teilen mir Dinge mit, die ich nicht gesehen habe und nicht verstanden habe. Zurück zum Text. Du sollst Aaron, dein Bruder und seine Söhne zu dir herantreten lassen, aus der Mitte der Israeliten, dass er mein Priester sei, er und seine Söhne Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. Und du sollst Aaron, deinen Bruder, heilige Kleider machen, die herrlich und schön sein. Habt ihr Priester heute gesehen? Nicht heute, jetzt, wie sie heute sind. Schwarz, blass, kahl rasiert, betrübt, geknickt, geplagt, geschlagen. Die sehen wie Fakire aus. Schlimmer. Wie sollen Priester sein? Was sind das für Männer? Wie ist unser hoher Priester, Jesus Christus selbst? Der ist herrlich. Wir werden sehen, wie er angezogen, wie Aaron angezogen war und die Priester. Er soll herrlich und schön sein. Und soll's reden mit allem, die sich darauf verstehen. Jetzt geht's um die Kleider, wer sie nähen sollen. Leute, Professionelle, Leute, die wirklich was drauf haben, die von Gott eine Begabung haben, zu nähen und zu gestalten, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe. Hier geht es mal vor, die Schneiderin hier in der Gemeinde. Lydia ist keine, aber Julia, genau. Julia, ich bitte ihr, meine Hose mal ein bisschen kürzer zu machen und dann lege ich ihr die Hände auf, sage, Julia, ich möchte mit dir beten, dass du erfüllt wirst mit der Geist der Weisheit für deine Aufgabe. Ist bescheuert, oder? Wäre auch bescheuert. Aber in diesem Fall ist es so wichtig, dass alles stimmt. Seht ihr wieder zurück zum Wort, das stimmt alles ganz genau. Hier ist so wichtig in der Darstellung Christi in diese Sache, dass es alles stimmt. Sie sollen vom Beruf her die Besten sein, von ihren natürlichen Gaben, und sie sollen gesalbt werden mit Weisheit des Geistes Gottes, damit sie ihre Arbeit so ausführen, wie Gott es nämlich sagt. Und dazu brauchen sie Weisheit. Dann Jesus verzerren, dann den Christus in dem Priester sehen wir Christus, das kann ja nicht verzerrt, verdreht, ver. Ist das ein deutsches Wort, verzerrt? Darf man nicht verzerren. Die Priester heute, die verzerren Gott. Das ist eine totale Verzerrung. Wenn du dir einen Priester anguckst, da kannst du Gott gar nicht sehen in dem Mann. Da kann man öfters genau das Gegenteil sehen. Die nützen dich aus. Die plagen dich. Die zeigen mit dem Finger. Die machen dir das Leben mies. Die laden dir noch mehr Schuld auf, damit du ja das Portemonnaie aufmachst. Damit du Kerzen anzündest. Damit du Obladen frisst. Damit du durch Tore durchgehst. Deswegen machen sie das. Quatsch! Das sind keine Priester Gottes. Sie sind Priester. Priester gibt es eine Menge. Mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, dass sie, und wer das getan hat, ist auch klar. Hier erwählt Gott und gibt die Fähigkeiten, die Gaben. Wenn Gott dich erwählt, dann hat er dich begabt. Sei nicht unsicher. Wenn du die Verantwortung für einen Hauskreis hast, sei bitte nicht unsicher. Es gibt überhaupt keinen Grund, da es an dir nicht liegt. Wenn er dich berufen hat, dann rüstet er dich aus. Erfüllt habe, dass sie Aaron Kleider machen zu seiner Weihe, dass er mein Priester sei. Also, jetzt haben wir ein Bild. Wir beten jetzt und das Bild wird auftauchen. Bitte. Ist schon da? Oh. Oh. Also, Kinder, jetzt will ich euch Gott darstellen. Alles in schwarz, oder? Blass, oder? Kurze Haare, Glatze womöglich. Schicke Schuhe hat er auch an. Ganz anders, als wir uns den Priester heute vorstellen, oder? Das ist eine Witzfigur, würden wir im Vergleich sagen, oder? Ist es nicht. Es offenbart die Herrlichkeit Gottes und es gibt einen Grund, warum er die Farben trägt. Und wir sehen die Farben aus der Stiftshütte, hier wieder, oder? Dieselben Farben. Blau, Scharlach und die Farbe der Könige, nämlich Purpur. Dankeschön. Hier sehen wir sein Kleid, ein Priesterkleid. Und das Kleid
ist zusammengefügt aus zwei Stücke. Das eigentliche Kleid und damit verbunden ist diese Schürze hier vorne. Aus Schulterteile und eine Brustplatte. Eigentlich ist, meine ich, Tasche übersetzen manche. Aber Platte ist eigentlich eine bessere Übersetzung. Sogar Panzer kann man sagen. Die Farben haben eine Bedeutung, die Träger haben eine Bedeutung und die Platte haben eine Bedeutung und alles, was darin ist. Darunter ist ein Unterkleid, das ist also ein Oberkleid, was zusammengefügt ist. Alles, was ihr hier seht, ist zusammengefügt mit goldenen Ketten miteinander verbunden. Und darunter ein weißes Unterkleid.
Jesus, als er hier auf Erden trug er weißes Leinen. Ein edles Stück. Die Römer haben das gesehen und haben Lose geworfen, weil es so wertvoll war. Es hatte ein hohes Wert, aber er hatte seine Herrlichkeit ausgezogen. Er verließ die Herrlichkeit und kam zu uns als Diener. Hier sehen wir also ein Priester, ein König und ein Diener. Und wir lesen hier über das Oberkleid in Vers 6. Es ist ein Priesterschürz genannt oder genauer übersetzt ist Ephod, sagt ihr auch Ephod auf Deutsch. Denn Ephod sollen sie machen aus Gold, blauen und roten Purpur, Scharlach und gewirnter feiner Leinenwand, künstreich gewirkt. Zwei Schulterteile, das sind die hier. Das ist das, diese Schürze über das Obergewand. Okay, es war alles zusammengeflochten, miteinander verbunden. Zwei Schulterteile soll er haben, die angefügt sind. An seinen beiden Enden soll er zusammengebunden werden. Und die Binde, die daran ist, um ihn anlegen zu können, soll der von denselben Arbeit und aus ein Stück mit ihm sein. Aus Gold, blauen und roten Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand. Und du sollst zwei Onyxsteine nehmen und darauf einen graben, die Namen der Söhne Israels, auch jeden sechs Namen nach der Ordnung ihres Alters.
Hier, auf diese Steine waren die Namen der 12 Stämme eingraviert.
Diese Steine hier sind alle Edelsteine.
Diejenigen im Schulterteil und diejenigen in der Brustplatte.
Schulter erträgt alles, was er geschaffen hat, auf seine Schulter. Das ganze Universum, Christus. Dann dieser Priester, der hohe Priester, zeigt uns oder ist ein Hinweis auf der da kommt. Christus. Auf seine Schulter trägt er uns. Er legt uns ein Joch auf, das aber nicht zu schwer ist, wie wir gelesen haben. Warum? Weil er in diesem Joch mit uns ist und er trägt die Last. Deswegen ist die Last, die wir tragen, klein, erträglich. Es ist nicht zu schwer. Warum? Weil Christus mit uns ist. Er leidet mit uns. Er geht mit uns. Er ist unser bester Freund. Viel näher, als ein Bruder es sein kann. Im ein Joch erträgt. Der Priester, der hohe Priester trägt. Und vorne haben wir dann, machen wir einen Sprung. Wir waren bei 8, ne? Nee, bei 10. Die Brusttasche, okay, oder Brustschild oder Brustpanzer oder Brustplatte. Die Brusttasche, wie Luther es schreibt, für die Losentscheidungen sollst du wie den Priesterschürz machen. kunstreich gewirkt aus Gold, Blauen und Roten Purpur, Scharlach, gezwirnter feine Leinwand. Viereckig soll sie sein und doppelt gelegt. Eine Spanne soll ihre Länge sein und eine Spanne ihre Breite. Also, und du sollst sie besetzen mit vier Reihen von Steinen. Die erste Reihe sei ein Sada, ein Topas und ein Smaragd. Die andere ein Rubin, ein Saphir, ein Diamant. Die dritte ein Linkura, ein Achat und ein Amethyst. Und die vierte Reihe Türkis, Onyx und Jaspis. 12 sollen es sein.
Alle hier eingearbeitet in Gold. Das Ganze ist mit Gold zusammengeflochten. Alles mit Gold zusammengehalten. Alles in Gold eingefasst. Das ist die Treue Gottes in die Reinheit Jesu Christi. Sehen wir also hier an diesen, in Anführungsstriche, betrübter, trauriger, langweiliger Priester. Ein Zeichen der Freude, der Fülle, des Reichtums, der Freiheit. Wo trägt er an seine Schulter und wo ist sein Volk? Wo hat er sein Volk? Mitten aufs Herz trägt er das. Und wie ist sein Volk? Sind das Klinkersteine? Nein, das sind Edelsteine, alle, und die Namen sind eingraviert. Siehe, ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Er trägt dich am Herzen, er empfindet für dich, er liebt dich, er sieht dich und er trägt dich, weil er dich liebt. Er kann dich ertragen, weil seine Liebe so groß ist. Sie ist viel größer als die Last, die du bist. Und die Israeliten konnten das sehen, als sie zum Priester kamen, um zu opfern. Als sie den hohen Priester begegnet sind, haben diese Steine gesprochen, haben diese Farben von der Fülle, das Gold von dem Reichtum und die Herrlichkeit Gottes. Es war eine Sprache, dass das Volk verstanden hat. Und sie haben aus diesem Grund gefeiert und getanzt und gesungen. Das, was Christen nicht mehr können. Um es zu machen, wo müssen sie hin? Zur Welt. Ich frage mich oft, liegt das an uns als Gemeinden? Sind wir dann so mies? Sind wir dann so langweilig? Dass unsere Kinder dahin gehen müssen, wo sie sich beschmutzen, um zu feiern. Feiern konnten die Christen, es waren die Juden, die feiern konnten. Denkt mal letzten Endes an diese ganzen Religionen, gerade Hinduismus, das ja so weit zurückgeht bis Abraham. Wie traurig, was für ein Elend, wie verwirrt sind sie alle, hoffnungslos. Und dennoch haben wir solche eine Botschaft, solch eine frohe Botschaft weiterzugeben. Ich habe gesagt, wir sind Dankeschön. Oder wir können es auch lassen, wenn es nicht stört. Wir sind alle Priester. Jesus ist der hohe Priester und darüber lesen wir in Hebräer Kapitel 2. Jesus als hoher Priester. Wir lesen ab Vers 14. Weil nun die Kinder vom Fleisch und Blut sind, hat euch auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich den Teufel,
und die Erlöste, die durch Furcht von dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten, Vergangenheit, wir sind jetzt frei und dürfen uns freuen, denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig wurde, ein treuer Hohepriester, wieder zurück zur Brustplatte und zu den Gürteln auf seine Schultern, ein treuer Hohepriester vor Gott, zu sühnen den Sünden des Volkes. Hier ist Christus ein und für alle Mann, allemal gestorben, auferstanden, unser Hohepriester. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er dir helfen, wenn du versucht wirst. Kann er helfen denen, die versucht werden. Als ich das begriffen habe, habe ich gedacht, Jesus, für dich kann ich mich öffnen. Du verstehst mich. In den niedrigsten Gedanken, den niedrigsten Motivationen, Bewegungsgründe meines Ichs, Dinge, die ich nicht einmal selber wage, zu Ende zu denken. Herr, das kann ich dir sagen. Du hast Verständnis für mich. Du verstehst mich. Du bist mein hoher Priester. In Hebräer schreibt er alleine dreimal: Du bist Priester für den Äon, für die Ewigkeit. Du bist der Priester. Jesus Christus ist unser hoher Priester. Wir lesen auch, dass er verglichen wird mit Melchisedek. Und Melchisedek, die Geschichte, wir haben keine Zeit, das ist in Genesis Kapitel 14, ist die Geschichte von Melchisedek. Warum Melchisedek? Da kommt Abraham zurück, nachdem er Lot erlöst hat aus dem Griff seiner Feinde. Die Könige sind gekommen und hatten ihn gefangen genommen und hatten ihn abgeführt. Da ist Abraham gekommen und hat Lot erlöst aus den Clutches, wie heißt Clutches, den Griff seiner Feinde. Abraham erlöst ihn und kaum hat er das getan, da geht ihm jemand entgegen. Er kommt irgendwoher, keiner weiß, wer das ist, der Priester Melchisedek. Und Abraham bringt er ihm Dankopfer. Melchisedek segnet Abraham und verschwindet. Und wir sehen vorher und lesen vorher in der Bibel nichts von ihm, auch im Nachhinein. Das war eine Offenbarung Gottes im Alten Testament. Eine neutestamentliche sozusagen Offenbarung Gottes. Jesus Christus begegnete Abraham da im Alten Testament. Der hohe Priester, der gekommen ist und gegangen ist. Gott, Mensch geworden, gestorben, auferstanden und zu Rechten Gottes sitzen. Das ist ein Bild von Jesus, der hohe Priester. Wir sind Priester, hatte ich gesagt. Petrus, wer es nicht glaubt, Frauen wie Männer. Petrus, und zwar 1. Petrus, Kapitel 2 und Verse 1 bis 10. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Seht, was uns belastet? Seht ihr, was uns blind macht? Petrus, wir hier Gemeindemitglieder deutlich machen, dass sie Priester sind. Und fängt an, so legt ab all diese Dinge, die euch blind machen, die euch belasten. Sogar Neid, üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmend zu euren Heil. da ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zu heiligen Priesterschaft. Seht ihr diese durch die ganze Schrift, das ist alles zusammengeflochten. Es gehört alles zusammen. Es ist wie ein gewaltig großer Puzzle, mit dem wir nicht fertig werden. Dann rührt uns Gott an durch seinen Heiligen Geist und wir fangen an, Dinge zu verstehen. Der Puzzle fällt zusammen. Das ist so unbegreiflich groß. Hier sehen wir den Priester, den hohen Priester. Hier sehen wir diese Steine, worauf unsere Namen eingraviert sind. Kostbare Steine. Er ist auch das Eckstein. An ihm muss sich alles richten, an dem hohen Priester. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubig aber ist er der Stein, der Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist. Ein Stein des Anstoßes, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, wertlose Steine waren wir und wir sind zu Edelsteine geworden. Ein auserwähltes Volk. Paulus schreibt darüber, dass wir ein auserwähltes Volk sind, ein Volk, das sich geopfert hat. Der Priester hat sich ja Gott geweiht, das werden wir nächste Woche sehen. Nämlich eingesegnet sind sie noch nicht, die Priester, die werden nächste Woche bei uns eingesegnet. Wir sehen erst das Äußere, nur das Äußere. Und das Äußere ist wunderschön. Wir dürfen aber niemals vergessen, und aus diesem Grund dürfen wir nie zu den Priestern schauen. Die Priester oder die Kirchen, in denen sie stehen, da ist keine Hoffnung. Denn wir wissen ja ganz genau, dass obwohl die Kleider, die Herrlichkeit, den Reichtum, die Freiheit, Vielfalt und die Schönheit Gottes ausstrahlen, dass unten drunter Menschen waren. Innen drin waren Menschen. Es war unvollkommen. Es war nur ein Schatten von dem, was da kommt. Der zweite Adam, als er in diese Kleider hineingeboren worden ist, als unser hoher Priester, der auferstandene Jesus Christus, der war ohne Makel, ohne Flecken, rein. Die Priester damals, was haben die aber gemacht? Äußerlich stimmte das alles. Jesus sagte das selber. Außen, und er sagte es diesen Menschen. Außen seid ihr weiß. Heilig, rein, herrlich. Innendrein seid ihr wie der Tod, voller Würmer. Das sehen wir in den Leben von vielen. Liest nur 1. Samuel, liest Chroniker, Könige. Ihr könnt sie alle sehen, die Priester. Die haben armen Menschen missbraucht. Die Bibel spricht schon davon. Wenn jemand kommt und sagt, ja, die Kirche und die Priester, die haben Schiffe, Kriegsschiffe und Panzer gesegnet. Und ja, die Priester in der Kirche weiß doch ganz genau, was da abgeht. Sogar mit kleinen Kindern und mit den Jungs und so. Ne? Schlimmer als in der Welt, ja, stimmt. Das ist auch so. Das ist in der Bibel so gewesen. Die Söhne des hohen Priesters haben Frauen missbraucht, haben arme Menschen beklaut. Hesekiel sagt uns, dass die Hirten die Schafe
fließ, die Haut abziehen,
über den Tisch ziehen. So sind die Priester. Innen drin waren Menschen. Ein unvollkommenes Werk. Jesus musste kommen. Der zweite Adam. Priester, Menschen versagen überall. Schau nicht auf den Priester. Du wirst nur enttäuscht werden. Aber 2. Petrus, wo sind wir? Vers 10. Aha, haben wir schon. Gut. Wir haben also eine Botschaft zu verkündigen. Was für eine Botschaft ist das? Eine Botschaft der Freiheit. Wir sind Priester. Die Priester haben gedient. Dem ganzen Volk gedient. Sie haben ihnen Gottes Güte, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Freiheit, Gottes Reichtum gebracht. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind alle Priester innerhalb des Leibes Christi. Dazu sind wir bestimmt, das zu sein, was die Priester im Alten Testament waren. Eine ganz schöne Herausforderung, oder? Nicht mit schwarzen Gewändern, und mit kahl geschorenen Köpfen, eingezwingt in ein Korsett, unfrei, deprimiert, anklagend, sondern erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die Nachricht, die die Welt eigentlich hören möchte. Jesus kommt, macht dich frei, heilt dich, richtet dich auf, macht dich reich und erfüllt dich mit all dem, was du brauchst. Das ist unsere Botschaft. Müssen wir uns schämen? Es ist eine Bedrohung, wie viele andere Religionen, die bedrohen. Es geht um Gewalt und im menschlichen Sinn um Herrschaft. Menschen werden gezwungen, Regierungen werden bedroht. Menschen werden privat bedroht mit Briefen. Müssen wir Gott verteidigen? Ein Gott, der kommt und stirbt? Der Priester, der in sein Untergewand sie hinkniet, und das ist ein Rock, den Rock eines Dieners, und seine Jünger die Füße wäscht? Ein Gott, der sagt, ich will für dich sterben? Ein Gott, der sagt, wenn jemand dich zwingt, geh noch eine Meile mit ihm. Ein Gott, der sagt, gib deine Feinde zu essen. Verfluchen dich Menschen, segne sie. Ist das eine Bedrohung? Die Bedrohung in dieser Welt, das sind von Mensch und von Teufel gemachte Religionen, die Menschen unterdrücken, Menschen Angst einjagen, Menschen zwingen, das ist Religion. Das, was der Hohepriester uns bringt, das ist Freiheit, das ist Freude, das ist Reichtum, das ist Herrlichkeit. Vater, es ist oft so, dass wir durch die Stimme von Menschen oder Stimmen von Menschen in der Welt gezwungen werden oder gezwungen werden sollen, dich zu sehen als ein schwarz bekleideter alter Mann, der alles mies macht. Du bist nicht so. Du bist ein Gott der Freiheit, ein Gott der Kraft, ein Gott der Freude. Ein Gott, dem alles gehört in Himmel und auf Erden. Ein Gott, der reich ist und uns reich machen will in dem, was wir brauchen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir Ja zu dir sagen, so wie du bist. Dass wir Ja dazu sagen, dass dein Wille geschieht, dass dein Reich kommt. Dass dein Name verherrlicht wird in und durch unser Leben. Herr, und wir sind erst Priester, wenn wir das sagen können. Wir sind erst vom Herzen Priester, wie hier in diesem Bild, wenn wir das wirklich sagen können. Für dich will ich's tun, Jesus. Ich will Frieden stiften. Ich will die lieben, die mich hassen. Ich will von Freiheit und Erlösung, von Vergebung leben und es auch verkündigen. Hilf du uns dazu, Vater, in Jesus' Namen. Amen.